Mikas Matrix. Der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Ist Politik ein Männerding? In weiten Teilen noch immer, leider. Und heraus kommt der Misthaufen, zu dem wir die Welt an vielen Stellen gemacht haben. Meistens läuft es doch so. Männer machen Politik, Männer reden über Politik und vergessen dabei oft die Folgen für Frauen. Deshalb gibt es hier den Podcast, der es anders macht. Der fragt, wie es Frauen geht. Was wichtig ist für ihr Leben, ihre Interessen, ihre Selbstbestimmung. Und er zeigt, wie Frauen selbst politisch und gesellschaftlich handeln können. Kommt her, hört zu. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 12. Folge von Mikas Matrix. Wenn ihr den Podcast schon kennt, wisst ihr ja, wie es läuft. Für die Neuen, hier gibt es ein spannendes Gespräch mit einer tollen Frau zu einem Thema, das mich und wahrscheinlich auch euch umtreibt. Aber das ist ja nicht alles. Es gibt auch Geschichten aus dem Ausland, einen männlichen Zwischenrufer, die gute Nachricht und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Donald Trump, der US-Wahlkampf, Kamala Harris. Beschäftigt euch das auch so, was in den USA passiert? Ich bin auf jeden Fall mega interessiert und auch alle in meiner Bubble. Und damit sind wir auch nicht alleine. Das Rennen um das Weiße Haus ist für uns Deutsche im Moment das wichtigste Thema, sagen die MeinungsforscherInnen. Noch nie war das Interesse für die amerikanische Präsidentschaftswahl so groß wie in diesem Jahr. Dabei ist klar, die meisten Leute hierzulande erwarten nichts Gutes, sollte Donald Trump tatsächlich wiedergewählt werden. Dabei geht es wahrscheinlich vielen so ähnlich wie mir. Ich bin total irritiert, mit welcher Mischung aus Faszination, Widerwillen und Unglauben ich mir diesen verurteilten Verbrecher Trump immer wieder ansehe. Er macht mich einfach fassungslos. Für mich ist der Wahlkampf natürlich auch deswegen so spannend, weil zum ersten Mal eine Frau und Schwarze den Job im Weißen Haus bekommen könnte. Und weil eines der wichtigsten Themen im Wahlkampf ein Klassiker ist, wenn es um die Selbstbestimmung von Frauen geht, nämlich das Recht auf Abtreibung. Vielleicht kann dieses Thema Kamala Harris sogar ins Amt bringen. Das wäre ein unglaublicher weiblicher Sieg. Um über die US-Wahl zu reden, habe ich mir eine wunderbare Frau eingeladen, Isabel Cole. Isabel weiß, wovon sie bei dem Thema spricht. Sie ist Amerikanerin, in New York aufgewachsen und hat in den USA Literaturwissenschaft, Geschichte und Philosophie studiert. Dann kam sie nach Berlin, um an der Humboldt-Uni weiter zu studieren. Und sie ist geblieben. Isabel Cole ist Schriftstellerin und Übersetzerin. Welche Bücher sie geschrieben hat, findet ihr in den Shownotes, damit ihr sie kaufen und lesen könnt. Und was ich total spannend finde, zusammen mit Juli C. und Ilja Trojanow, also auch zwei SchriftstellerInnen, hat Isabel eine Bürgerinitiative gegründet, die sich gegen die Gefahren von öffentlicher Massenüberwachung wehren. Aber heute reden wir nicht darüber, sondern über den Wahlkampf in den USA. Wie schön, dass du da bist, liebe Isabel. Es freut mich sehr, dass ich dich von deinem Schreibtisch weglocken konnte.
Ja, danke, dass du das auch gemacht hast. Ich freue mich auch.
Und dass ich es geschafft habe, darauf bin ich auch richtig stolz. Alle von euch, die den Podcast kennen, wissen, dass sich immer so ein männlicher Zwischenrufer in das Gespräch mit meinem Gast einmischt. Das ist ja so ein absoluter Besserwisser, so ein Mansplainer, der meint, dass er uns die Welt erklären muss. Doch diesmal habe ich dem Herr Klärer Redeverbot erteilt. Denn die absoluten Mansplainer, die wirklich nicht mehr zu toppen sind, quatschen von jenseits des Teichs.
We're effectively run in this country via the Democrats, via our corporate oligarchs, by a bunch of childless cat ladies who are miserable at their own lives and the choices that they've made, and so they want to make the rest of the country miserable too. If you look at Kamala Harris, Pete Buttigieg, AOC, the entire future of the Democrats is controlled by people without children.
She was always of Indian heritage, and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black, and now she wants to be known as black. So I don't know, is she Indian or is she black?
Isabel, Wir werden von einem Haufen kinderloser Katzenfrauen regiert, die unglücklich sind und deshalb wollen sie den Rest des Landes auch unglücklich machen. Dieser Satz, den wir eben gehört haben, stammt von G.D. Vance, dem Vizepräsidentschaftskandidaten der Republikaner. Kinderlose Katzenfrauen. Was meinst du, liebe Isabel, will Vance nun Katzen oder Frauen beleidigen?
Also ich muss sagen, es ist mir eigentlich ziemlich wurscht, wen er da beleidigen will. Also für mich als kinderlose Katzenliebhaberin.
Oh, du hast eine Katze?
Nein, aber ich mag Katzen. Auf jeden Fall, ich finde die Bemerkung einfach albern und eigentlich nicht der Rede wert, muss ich sagen.
Du sagst, es ist nicht der Rede wert, aber verstehst du nicht, dass sich sehr viele Leute, vor allen Dingen auch Frauen, darüber aufregen?
Ich verstehe das, aber ich würde auch sagen, dass das genau die Absicht ist. Also das ist eine Provokation. Ja, ich würde sagen, diese Typen, die möchten ganz gern, dass solche Fragen im Mittelpunkt stehen, weil das ablenkt von vielen anderen Fragen. Es lenkt davon ab, dass sie selber keine ordentliche Familienpolitik haben zum Beispiel. Also J.D. Vance ist ein Natalist, nennt sich das. Also er ist dafür, sozusagen wirklich viele Kinder in die Welt setzen zu lassen. Und wie eh
aber die Frauen nicht zu unterstützen, wenn sie Kinder haben?
Da gibt's keinen ganz durchdachten Vorschlag, was mit den Kindern passieren soll, wenn sie einmal auf der Welt sind. Das ist ja nichts Neues von der republikanischen Politik. Aber ich finde, das wäre eigentlich ein guter Punkt für die Demokraten, da gerade da anzusetzen. Und ich finde, das kann man auch sehr gut gegen sie wenden. Also ich fand das eigentlich sehr gut, wie gleich Kamala Harris und dann auch ihr Mann und seine Ex-Frau sich dazu Stellung bezogen haben. Also die Ex-Frau von ihrem Mann hat dann öffentlich erklärt, was Kamala doch für eine tolle Mutti für diese Kinder ist, also für die Kinder von ihrem Mann. Und das fand ich eigentlich super, weil ich glaube, da gibt's so viele Menschen, die mit Stiefeltern oder Stiefkindern leben, die so blended families haben, wie das so schön heißt. Und für alle diese Menschen, die eigentlich Mainstream sind, also auch nicht nur für die Katzen und die Frauen war das eine Beleidigung, sondern das ist eigentlich eine Beleidigung für viele Menschen, die einfach ganz normale Leben leben.
Und in ganz unterschiedlichen Familienkonstellationen zusammen sind. Mhm. Die Medien freuen sich über solche Aussagen, ne?
Ja, ich weniger. Also oder ich weniger über die Medienfreude. Man merkt das schon gerade an Trump. Also er ist im Grunde ein Troll. Also mit solchen Bemerkungen bedient er sich einerseits der Ressentiments seiner Hardcore-Unterstützer. Und wie gesagt, er sorgt dafür, dass dann diese Fragen ja im Mittelpunkt stehen und dann natürlich auf eine möglichst konfliktreiche Weise, wo dann viel Schaum geschlagen wird, aber eigentlich der dann eine inhaltliche Diskussion sehr erschwert. Und die wollen das natürlich nicht, weil sie können dann inhaltlich nichts, also Trump kann da nicht mal einen zusammenhängenden Gedanken aussprechen, also wie man das bei dieser Bemerkung zu Kamalas ethnischen Identität schon sehr gut erkennen kann.
Also im Moment hat man ja den Eindruck, dass die Republikaner, vor allen Dingen eben auch Trump, verzweifelt nach einer Erzählung suchen, die sie dann so oft wiederholen, bis sie das Gefühl haben, das verfängt bei den Leuten und das ist dann der Slogan und das ist in der Regel ja eine Beschimpfung, um eben genau das zu tun, was du sagst, nämlich abzulenken von dem, worum es eigentlich geht, nämlich um ihre Politik.
Ja, das finde ich auch, weil die haben eigentlich da wenig zu bieten. Ja, das ist, glaube ich, eine instinktive oder bewusste Strategie und ich finde es ganz gut, dass die Berichterstattung in den USA, also ich lese jetzt eher so Mainstream-Zeitungen und so, die lassen sich nicht zu sehr davon ablenken und es gibt auch sehr viele seriöse Artikel zu Kamalas Politik, also zu ihrer Erfahrung als Vize. Also das finde ich ganz wichtig, sich darauf zu konzentrieren, also nicht so sehr auf die Katzenfrauen.
Aber was ich toll finde, die Katzen wehren sich schon gegen Vance. Auf Instagram gibt es einen Account Cats Against G.D. Vance, also Katzen gegen Vance. Weißt du, ob es in Ohio, wo Vance lebt, genügend Straßenkatzen gibt, die gegen ihn aufmarschieren könnten?
Naja, in den USA hat man den Ausdruck Herding Cats. Das sagt man zum Beispiel ganz oft ja, beim linken Aktivismus. Also sozusagen ja, Informationen aufmarschieren zu lassen, was bekanntlich nicht sehr gut funktioniert. Also insofern wage ich zu bezweifeln, ob die Katzen aufmarschieren, aber vielleicht treiben sie da irgendwelche subversiven Tätigkeiten. Also
wäre nicht schlecht, subversive Katzen. Vance ist ja nicht der einzige Mann, der darauf rumhackt, dass eine kinderlose Frau kein Land regieren könne. Das gab es ja übrigens hier bei uns in Deutschland genauso. Als Angela Merkel in die Regierung kam, zu Beginn ihrer Amtszeit, hat sie ja was ganz Ähnliches zu hören bekommen. Mir erschließt sich nur nicht so recht der Zusammenhang zwischen Gebären und Regieren. Wirst du daraus schlau?
Also ich kann mich an diese Debatten in Deutschland erinnern, wo es irgendwie immer wieder um die kinderlosen Akademikerinnen ging. Ja, da ergibt sich für mich kein logischer Zusammenhang. Und ich habe eigentlich vor kurzem einen Artikel gelesen, ich glaube in The Atlantic, also in einer US-Zeitschrift, dass im politischen Diskurs, das eigentlich immer wieder auch in den alten Zeiten bei den Gründervätern, dass man eher gesagt hat, Politiker, also es waren damals männliche Politiker, es ist doch viel besser, wenn sie keine Kinder haben, weil sie sich dann viel besser auf ihre Geschäfte konzentrieren können. Insofern kann man das auch so sehen.
Genau, aber Frauen sind ja Multitasking, weißt du, die können auch eine Familie haben, 10 Kinder und trotzdem natürlich die Regierungsgeschäfte führen. Auf der anderen Seite, das haben wir hier ja auch erlebt, bei einer Frau wie Ursula von der Leyen, die wurde natürlich wegen ihrer Kinder auch wiederum angegriffen, weil sie sich angeblich als Politikerin nicht richtig um sie kümmern könnte. Also die Vorurteile gegenüber Frauen mit Kindern oder gegenüber Frauen ohne Kindern, die kann man offenbar beliebig spielen.
Ja, aber da muss man auch sagen, Merkel und von der Leyen haben sich trotzdem sehr gut durchgesetzt. Also
genau.
Ich glaube nicht, dass das ausschlaggebend ist.
Also. Eine Frau, die keine Kinder bekommen kann, soll von der Präsidentschaft ausgeschlossen werden. Aber ein Mann wie Trump, der wegen sexuellen Missbrauchs und anderer Verbrechen verurteilt wurde, ist angeblich für den Job völlig in Ordnung. Verstehst du, warum auch Frauen so jemanden wie Trump unterstützen? Für mich ist das immer ein Rätsel geblieben.
Ja, das hängt, glaube ich, sehr eng mit den politischen Missständen in den USA zusammen, also die auch sehr komplex sind und auch sehr weit zurückgehen. Also da gibt's viele Aspekte. Also und ich kann dann auch nur vermuten, weil ich solche Frauen nicht persönlich kenne. Es ist bei uns zum einen so, wir haben eben nur die 2 Parteien. Und die eine Partei oder die andere zu wählen, also ein Drittel der Wähler sind praktisch Republikaner, ein Drittel Demokraten, ein Drittel parteilos. Nee, parteilos. Mhm. Von den Wählern meine ich jetzt. Mhm. Und das sind ganz feste Identitäten schon lange. Das ist ein Aspekt, dass die Menschen, die in dieser Partei, die schon immer Republikaner gewählt haben, dass sie dann eben in dieser Identität dann drin bleiben. Das ist bei den Demokraten auch so. Also das ist ein Faktor, dass es wirklich identitätsstiftend ist und dass sich auch ein Lagerdenken sehr stark ausprägt. Also auch durch ja die Art von Diskursen, die ja unsere Medienlandschaft beherrschen, die sehr polarisierend sind, auch sehr, also durch die sozialen Medien diese Polarisierung auch sehr bewusst ja, verstärkt wird. Also das ist ein Faktor. Dann gibt es, also in den USA, das ist ein sehr großes und sehr vielfältiges Land. Also es gibt Menschen von sehr konservativ bis sehr links, von möglichen religiösen Richtungen. Es gibt eben auch viele Frauen, die in der einen oder anderen Richtung sehr, sehr gläubig sind, vielleicht eher so einen traditionellen Lebensstil nachgehen. Und ich habe den Eindruck, dass diese Frauen teilweise den Eindruck bekommen, dass sie von der Linke oder von den Demokraten oder von den Feministinnen nicht ernst genommen werden oder abgekanzelt werden, dass sie, dass die, also es gibt dann immer wieder diese, also worauf Vance dann praktisch mit seinen Bemerkungen anspielt, also dieses Bild, dass die, dass es bei der Linke oder bei den Demokraten oder bei den Feministinnen keinen Platz gibt für Frauen, die eher traditionell leben oder vielleicht als Hausfrau, dass sie nicht respektiert werden. Also ich glaube, das spielt eine Rolle und das ist vielleicht auch ein Punkt, wo man, also wo der Feminismus vielleicht anknüpfen könnte und versuchen eben diese, eben auch zu zeigen, dass es, ja, dass der Feminismus auch ein breites Spektrum ist und dass es nicht Frauen ausschließt, die ja, Kinder haben wollen oder für die das ja, Kinder oder das Muttersein wichtig ist oder das oder
die ja, traditionelle
gern,
Rolle.
Ja, oder gern einfach als Hausfrau leben oder so. Also das man könnte, glaube ich, auch mehr tun, um ja, diesen Frauen klarzumachen, dass man auch ja, ihre Interessen vertritt und
ich meine, der Feminismus tritt ja eigentlich für die Selbstbestimmung von Frauen ein. Und wenn solche Frauen freiwillig wählen und sagen, ich wähle die traditionelle Rolle, dann ist das tatsächlich ihr Ding. Was anderes ist es natürlich, wenn sie da reingezwungen werden.
Ja, natürlich. Aber ich glaube, das könnte man vielleicht auch besser kommunizieren, dass es wirklich um die Selbstbestimmung geht und dass man da nicht irgendwie einen bestimmten Lebensentwurf vorschreibt oder Menschen nicht respektiert, die einen anderen Lebensentwurf haben. Also dass es dann wirklich auch um ja, Respekt für alle Lebensweisen, die selbstbestimmt sind, gehen. Also ich glaube, das könnte man sicher stärker betonen.
Trumps sexistische Aussagen und eben auch seine Verbrechen in diesem Zusammenhang sind ja legendär. Und trotzdem fällt ihm ja dieser Sexismus nicht wirklich bei seinen WählerInnen auf die Füße. Heißt das, dass Trump eigentlich nur so einen Sexismus an die Oberfläche gespült hat, der in der amerikanischen Gesellschaft schon immer massiv da war? Denn das ist ja ein massiver Sexismus. Oder haben es die Republikaner zusammen mit Trump tatsächlich geschafft, das Land massiv zu verändern, also sexistisch zu machen?
Also ich vermute, es ist vielleicht eine kleine Minderheit von Wählern, die ihn wegen seines Sexismus wählen. Ich glaube, die meisten seiner Wähler, die wählen ihn trotz seiner schlechten Charakterzügen. Also ich fand das sehr interessant, kurz nach seiner Wahl, als er 2016 gewählt wurde, gab es diese Exit Polls, also die Umfrage bei den Wählern, die gerade sozusagen das Wahllokal verlassen. Eine große Mehrheit von seinen Wählern hatten ein sehr schlechtes Bild von ihm. Also sie mochten ihn nicht. Aber sie haben ihn trotzdem gewählt. Also als ja, aus welchen Gründen auch immer.
Weil sie glauben, dass er ihre Interessen vertritt. Also wenn man es rational sieht, müsste man ja eigentlich denken, sie haben ihn gewählt, weil er ihre Interessen vertritt.
Also das ist ja die eine Seite. Also das, also wenn ich jetzt Aussagen von Trump-Wählerinnen lese, da sagen sie, also da gibt es so zwei Aspekte, die hervorstechen. Also der eine ist eben, dass sie dann sagen, ich möchte, dass meine Steuern gesenkt werden. Er hat versprochen, meine Steuern zu senken. Das ist mir wichtiger, diese konkreten Interessen. Oder ja, Biden ist für die Inflation verantwortlich. Vielleicht kann Trump das besser machen oder sowas. Und andererseits, was ich auch sehr wichtig finde, es gibt so eine verbreitete Politikverdrossenheit. Also die allermeisten haben überhaupt ein sehr schlechtes Bild von allen Politikern. Und ich glaube, da gibt's viele, die dann sagen, ja, Trump ist, der sagt ganz furchtbare Dinge und benimmt sich ja nicht so nett, aber sicher sind die anderen genauso schlimm. Die sind genauso korrupt. Ja, die haben wahrscheinlich genauso viel Dreck am Stecken. Aber wenigstens zeigt er das offen. Also wenigstens ist er ehrlich und authentisch. Und das muss man wahrscheinlich auch alles nicht so ernst nehmen. Wahrscheinlich übertreibt er. Und ja, die sind alle genauso. Und da kann ich einfach Trump wählen, der dann meine Steuern senkt. Und das ist natürlich auch kein besonders gutes Wählerverhalten. Aber das ist dieser Aspekt dieser Politikverdrossenheit. Und dass viele auch sich ein bisschen oder sehr ausklinken aus den politischen Diskussionen, weil sie die Diskussionen als sehr toxisch empfinden und sehr konfliktreich. Und sie ziehen sich zurück, sind nicht besonders gut informiert und wählen dann so ein bisschen aus dem Bauch heraus. Und da ist auch ein Punkt, wo man vielleicht auch bei den Diskursen ansetzen kann, dass man einfach versucht, ja, sachlichere Diskussionen durchzusetzen und dann auch die Leute aufzuklären.
Du lebst nun schon viele Jahre in Deutschland. Du schreibst sogar deine Bücher auf Deutsch, was ich echt sensationell finde. Ist es Amerika-Müdigkeit oder Deutschland-Liebe, die dich hier hält?
Naja, ich bin im Jahr 95 gekommen. Also ich bin dann direkt nach Berlin gekommen und wollte einfach dieses Nachwende-Berlin erleben. und ja, einfach diese neue Welt erkunden. Geblieben bin ich dann schon, naja, wobei ich sagen muss, dass es mir dann auch schon irgendwie klar war, dass man in Deutschland auch etwas leben, also menschenwürdiger leben kann. Also ich kam aus New York und hatte dann schon mitbekommen, wie schwer es ist, sich seine Existenz zu erkämpfen. Und das Leben in Berlin in den 90ern, was ja nicht unbedingt einfach war, aber schon ja, ohne großen finanziellen Druck und entspannt und etwas anarchisch, das hat mich ja sehr angezogen. Und die Sozialleistungen, also einfach die Erfahrung, in einem Sozialstaat zu leben, das, also wenn ich jetzt in den USA dann ja wieder zu Besuch bin, merke ich, dass ich schon sehr ja europasozialisiert bin, dass bestimmte Dinge für mich selbstverständlich sind, also eine einigermaßen funktionierende ja, Krankenkasse und staatliche Leistungen, die natürlich hier auch ausgehöhlt werden, aber da ist trotzdem eine Art von Selbstverständlichkeit, die da ist, und eine gewisse soziale Solidarität, die immer noch relativ selbstverständlich ist im Gegensatz zu den USA. Und das spielt, glaube ich, auch eine Rolle bei diesen Geschichten, dass dieser allgemeine Sinn für soziale Solidarität in den USA fehlt oder ganz bewusst abgebaut wurde. Also es hat sie auch mal stärker gegeben. Und viele haben eine sehr starke Sehnsucht danach und wollen mehr Sozialstaat. Und auch bei einigen, also Vance hat komischerweise auch ein bisschen die Richtung dann kokettiert. Aber bei anderen bewirkt das eine Art Egoismus, und dass jeder sich einfach in diesem Existenzkampf bewähren muss. Und ich glaube, das spielt dann auch eine Rolle bei Frauen, die vielleicht sagen, naja, Trump ist ein Gauner und wahrscheinlich ein Vergewaltiger, aber er wird meine Steuern vielleicht senken.
Mhm.
Wenn die richtigen Kräfte an die Macht kommen, dann denke ich schon, dass es in Richtung Sozialstaat, mehr Richtung Sozialstaat gehen würde. Also Biden hat dann eben eigentlich eine sehr fortschrittliche soziale Politik gemacht, inwieweit, also sofern er das konnte. Und da wird die Kamala Harris wird dann sicher auch da ansetzen.
Mit was für einem Gefühl blickst du denn so über den Atlantik auf deine alte Heimat?
Ja, es ist schwierig. Also ich muss sagen, ich mein Nachrichtenkonsum, also ich bin nicht bei den sozialen Medien. Ich ja, lese ein paar Zeitungen online. Ich versuche ein bisschen Abstand zu bekommen und nicht dann in diesen sehr schnellen Nachrichtenzyklen hineingesogen zu werden, auch wenn das manchmal in den letzten Wochen nicht so einfach war. Und ich habe immer wieder festgestellt in den letzten Jahren, dass ich, wenn ich in Berlin saß und die Nachrichten über die USA las, dann dachte ich die ganze Zeit, oh Gott, da bricht gleich ein Bürgerkrieg aus. Und dann bin ich zu meinen Eltern geflogen nach New Mexico. Und alles tiefenentspannt, alle freundlich. Also ich will das Konfliktpotenzial auch nicht runterspielen, aber wenn man vor Ort ist, ist es schon etwas anderes. Also man hat diese mediale oder diese Social Media Ebene, die sehr, sehr aufgeheizt ist, also auch von der Art und Weise, wie diese Technologien funktionieren. Und dann gibt's diese zwischenmenschliche Ebene, und es ist bei uns vor allen Dingen an den Küsten sind die Menschen vielleicht etwas politisch engagierter oder reden offener über Politik, aber also in der Mitte ist es eigentlich ziemlich tabu, über Politik zu reden.
Tabu?
Also man redet nicht über Politik oder Religion, weil man will Konflikten aus dem Weg gehen. Und also meine Mutter hat viele Bekanntschaften seit 20 Jahren in diesem Ort über ihren, also sie ist in so ein Nähzirkel und ein Fiber Arts Verein und so. Und sie hat dann aus diesen Kreisen viele gute Bekannte, von denen sie vermutet, dass diese Frauen auch immer Republikaner wählen. Aber sie hat sich noch nie mit ihnen richtig ausgesprochen, weil das macht man nicht. Also die hat dann immer versucht, so ein bisschen indirekt mit ihnen zu reden. Oder da war irgendwie eine Bekannte, die nach der letzten Wahl ihr gesagt hat, ich muss dir was beichten, ich habe Trump gewählt. Und jetzt bereue ich es schon. Also das war am Tag nach der Wahl. Also manchmal kommt es doch so einem Gespräch. Aber da ist, glaube ich, da fehlt es oft an Austausch zwischen den Menschen, weil ja, wie gesagt, das ist auch ein Unterschied zu Deutschland, dass die Deutschen, glaube ich, eher
Ja, über meist Politik reden.
Oder direkter, viel direkter kommunizieren als die Amerikaner.
Wird durch Trump die amerikanische Demokratie zerstört?
Ja, das ist natürlich in den USA, wird das, haben viele diese Befürchtung. Und da gibt's natürlich eine große Diskussion darüber. Aber das ist auch eine Sache, von denen diese Katzenbemerkungen ablenken sozusagen. Also Trump hat vor einigen Tagen etwas ganz Ungeheuerliches gesagt. Er ist dazu einer Kirchengemeinde hingegangen und hat gesagt, fast wortwörtlich, ihr schönen Christen, also ihr müsst mich unbedingt wählen, ihr schönen Christen, you beautiful Christians, ihr müsst noch einmal wählen gehen und mich wählen und dann müsst ihr nicht mehr wählen gehen.
Nie wieder.
Also und das, da hat Kamala Harris gesagt, also ganz richtig, das ist eigentlich eine schreckliche Beleidigung aller Christen. Also das fand ich, trotzdem ich einiges von Trump gewöhnt bin, das hat mich dann schon ziemlich vom Hocker gehauen.
Als wäre eine Wahl ein letztes Gefecht.
Es ist ganz man sieht dann immer wieder, dass er sich für eine Art von König betrachtet. Und ich glaube, das kommt bei vielen zu wenig an oder es geht ein bisschen unter in dieser dauer angeheizten Stimmung. Und dann sagen sie, naja, die Linke, die übertreibt schon wieder. Ja, da setzt er sich schon irgendwie durch. Aber ich habe eigentlich schon große Hoffnungen, dass einfach dadurch, dass er ziemlich aus dem Konzept gebracht wurde, komischerweise, dass Biden dann tatsächlich sich zurückgezogen hat und er offenbar seine Strategie doch nicht so richtig auf Kamala Harris eingestellt hatte. Also er hatte irgendwie keinen Plan B. Also ich finde, dass die Dynamik jetzt eine ganz andere ist. Und die Kamala Harris, also sie ist nicht auf den Mund gefallen, also das merkt man als ehemalige Staatsanwältin, hat sie auf jeden Fall eine Schlagfertigkeit, die bei Trump wichtig ist und sie schafft es jetzt auch wichtige Themen trotz der ganzen Provokationen auch zu thematisieren.
Was ich wirklich auch schön finde, was du über Kamala Harris sagst, sie ist ja innerhalb von nur einer Woche regelrecht zum Shootingstar geworden. Das ist ja so ein bisschen, als hätte sich das hässliche Entlein, auf das niemand geguckt hat, plötzlich als großartiger Schwan entpuppt.
Vorher hatte ich eigentlich auch Zweifel, ob sie so eine starke Kandidatin sein könnte, weil man eigentlich wenig von ihr mitbekommen hat in den letzten Jahren. Vielleicht war sie ein bisschen bewusst aus dem Verkehr gezogen, um keine Zielscheibe zu werden oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, weil man dann immer so eine Gefühlsachterbahn durchmacht bei diesen politischen Nachrichten und Euphorie und dann Pessimismus und vor 3 Wochen beim Republikanischen Parteitag und bei diesem Attentat, wo dann alle gesagt haben, na, das war es dann, jetzt wird der Präsident. Und dann 2 Wochen später ist es irgendwie völlig vergessen. Und,
ganz genau.
Also ich versuche immer so ein bisschen Abstand zu bewahren und mich nicht zu sehr mitreißen zu lassen von der Euphorie, weil da gibt's dann oft so ein Backlash oder so ein Kater danach. Und aber ich finde, sie hat einen kühlen Kopf und kann wahrscheinlich auch gut damit umgehen.
Also. Ja. Und trotzdem merkt man dir das ja auch an, dass du von ihr durchaus begeistert bist. Also ich finde das einfach toll, wenn sie solche Sätze zu Trump sagt, wie, wenn du etwas zu sagen hast, dann sag es mir ins Gesicht. Oder dass sie, darauf hast du vorhin wahrscheinlich auch angespielt, als sie bei einer Rede gesagt hat, ich kenne diese Typen, ich kenne diese Art von Missbraucher und Verbrecher und so aus meiner Arbeit als Staatsanwältin. Und es war ganz
ja,
klar,
das war
dass
super.
Sie,
ja.
das fand ich echt super. Also du bist ja ein relativ zurückhaltender Mensch, aber da habe ich das Gefühl, das begeistert dich auch.
Also ich würde sagen, ich finde, sie muss vorsichtig sein, dass sie sich nicht zu sehr in so einen Schlammschlag mit ihnen reinziehen lässt, weil das kann sich sehr schnell verselbstständigen und dann kann man die wichtigen Themen dann nicht mehr anbringen. Und Trump kann sein, dass er dann den Geschmack daran findet und da muss man vorsichtig sein. Also ich glaube, Biden hat Trump relativ zurückhaltend behandelt und hat ihn teilweise ziemlich ignoriert. Und das war vielleicht auch eine ganz gute Strategie.
Als Hillary Clinton 2016 gegen Trump kandidierte, musste sie massiv gegen Sexismus kämpfen und zwar nicht nur von Trump selbst. Bei Barack Obama war es Rassismus. Und jetzt wird Kamala Harris sowohl sexistisch als auch rassistisch angefeindet. Und Trump bezeichnet sie als dumm, mit niedrigem IQ, als Verrückte, als radikalen linken Freak. Seine Lieblingsbeschimpfung ist ja auch noch, dass Kamala Harris phony ist.
Also mit solchen Bemerkungen wird er dann einerseits ja seine Hardcore-Anhänger ja begeistern, andererseits will er eine Projektion für, also er will sie aus der Fassung bringen.
Aber siehst du da in dieser Art der Angriffe, also auch von anderen Republikanern, irgendwelche rote Linien, die sich niemand traut zu überschreiten?
Also ich weiß nicht, ob Trump rote Linien kennt. Das wage ich zu bezweifeln. Er ist ja, der sieht sich ja als der König. Also insofern
ist ihm alles zuzutrauen.
Also ich will nicht kleinreden, was diese hässlichen, rassistischen und sexistischen Bemerkungen ja auch für einen Zündstoff in sich haben bei manchen Menschen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das die Hauptsache ist und dass er mit dem Rassismus und Sexismus, dass er da Stimmen gewinnt, sondern dass er einfach eine Atmosphäre schafft, in dem er ja, was sein Element ist als Troll sozusagen.
Aber kann es denn sein, dass er und auch Vance einfach überziehen und dass es ihnen dann tatsächlich schadet, was sie da verzapfen?
Also ich denke in vielerlei Hinsicht ja. Also sie sind nicht beliebt. Also die Menschen, die sie mögen und gut finden, sind eine ziemlich kleine Minderheit.
Und die stürmen dann das Kapitol.
Ja, zum Beispiel.
Kamala Harris hat sich ja schon, bevor sie Kandidatin wurde, für das Recht auf Abtreibung ausgesprochen, als der Supreme Court in den USA das grundsätzliche Recht auf Abtreibung kippte. Und manche KommentatorInnen glauben ja schon, dass dieses Thema Harris ins Weiße Haus bringen könnte, weil eben viele Frauen so empört sind, was eben dieses Frauenrecht angeht. Siehst du das auch so? Hältst du die amerikanischen Frauen für so stark, dass sie da so eine Bewegung entfachen können, die Kamala Harris ins Weiße Haus schiebt?
Also diese Anti-Abtreibungsgesetze in einigen Bundesländern und auch die auch Verhütung und andere Sachen betreffen, die sind extrem und
Sexualaufklärung.
Unbeliebt.
Sexualaufklärung.
Ja, also sie sind extrem unbeliebt. Und da muss man auch sagen, also ich finde es auch wichtig zu betonen, das ist nicht nur eine Frauensache. Also
das ist auch eine gesellschaftliche
Frage.
Ja,
und das ist auch eine Sache, die also die Mehrheit der Männer wollen auch solche Gesetzgebung nicht. Also dass jeder, die meisten Menschen wollen auch Familienplanung. Sie wollen da nicht in die Steinzeit zurück. Also ich finde es auch wichtig, das zu betonen, also diese Gemeinsamkeiten zu betonen. Also es geht jetzt nicht hier darum, dass die Männer an sich dann ihre Interessen durchsetzen, weil die meisten Männer, die haben auch kein Interesse dran, dass sie nicht verhüten dürfen und dass ungewollte Schwangerschaften ausgetragen werden müssen und sowas. Also das ist für alle eigentlich eine Katastrophe. Also ich glaube, da kann man sehr viel Potenzial da aktivieren und das geschieht auch bereits. Also es gibt auch viele Gegeninitiativen. Also in diesen Bundesländern, die jetzt diese sehr strenge Gesetzgebung haben, werden zum Beispiel Referenda vorbereitet, um das Recht auf Abtreibung und Verhütung dann auch in der Verfassung des jeweiligen Bundesstaates zu verankern.
Aber sag mal, findest du das nicht großartig? Trump hat ja diese konservativen Richter am Supreme Court, die das Recht auf Abtreibung gekippt haben, die hat er ja installiert. Und wenn jetzt dieses Thema, nämlich das Recht auf Abtreibung, dafür sorgen würde, dass er nicht wieder Präsident wird, das ist doch ein Treppenwitz der Geschichte, oder? Wenn es so käme.
Also ich hoffe, dass es so kommt, aber trotzdem haben wir diese Richter noch. Also das ist dann, das ist ein Problem, was uns bleibt und was so schnell, also Biden hat jetzt eine Reform vorgeschlagen, um die Amtszeiten der Richter zu begrenzen und
Sie
Ethik.
Sie sind jetzt noch auf Lebenszeit berufen, ne?
Ja, also das ist ein großes Problem. Das heißt, dass vieles, das kann sich an den Konservativen rächen, aber diese Rache wird kompliziert durchzusetzen sein.
An einer weiteren Frau außer Kamala Harris kommt man ja offenbar bei diesem Wahlkampf auch nicht vorbei, nämlich an Taylor Swift. Ich habe da eine Umfrage gelesen, das fand ich unglaublich. 53% der AmerikanerInnen sagen, dass sie Fans von Taylor Swift sind. Und Taylor Swift ist eine erklärte Gegnerin von Trump, was sie mir total sympathisch macht. Sind die USA wirklich so gestrickt, klär mich mal auf, dass eine Künstlerin entscheidend viele Menschen mobilisieren kann, weil ja viele Anti-Trump-Leute darauf hoffen, dass Taylor Swift aufsteht und sagt, wählt Kamala Harris, wählt nicht Trump.
Also ich möchte hoffen, dass es etwas bringt, aber ich würde jetzt nicht...
Du glaubst nicht an die Macht der Kunst und Künstlerinnen.
Ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Also wenn sie gute Argumente transportieren kann, also ich finde es einfach wichtiger, so über Argumente zu reden und wirklich Inhalte zu transportieren. Und wenn sie das gut machen kann, dann ja, finde ich es eine gute Sache.
Isabel, du hast auf jeden Fall viele Inhalte und viele Argumente transportiert. Das fand ich ganz großartig. Schön, dass du da warst. Danke.
Ja, danke dir.
Egal ob Inland oder Ausland, immer wird sehr viel seltener über Frauen berichtet als über Männer. So läuft es im Mainstream, aber nicht hier in meinem Podcast.
Hallo Bascha, hier ist Sarah aus Amsterdam. Ich hoffe, es geht dir gut. Hör mal, mich beschäftigt gerade ein sehr ernstes Thema. Wusstest du, dass in den Niederlanden alle 8 Tage eine Frau durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners stirbt? Das hat ein Institut für Frauen- und Emanzipationsgeschichte schon 2022 herausgefunden. Bis dahin war das in der Öffentlichkeit nie so richtig ein Thema. Ich habe dazu mit Trini Miele-Comte gesprochen. Sie hat auch selbst Partnerschaftsgewalt und einen Femizidversuch überlebt. Und jetzt gibt sie Workshops zu dem Thema. Und sie hat mir gesagt, dass in den Niederlanden die allgemeine Denke vorherrscht, dass es sowas bei uns nicht gibt. Das sei ein Problem in anderen Ländern. Und falls es doch mal in den Niederlanden passiert, dann denken die Leute, es ist eben ein tragischer Einzelfall oder ein Familiendrama, aber halt kein strukturelles Problem. Jetzt hat die Regierung aber zum Glück eingesehen, dass wir tatsächlich ein sehr großes Problem damit haben. Und im Juni 2023 fand auch erstmals ein runder Tisch zum Thema Femizid im Parlament statt. Ende 2023 folgte dann die erste Debatte im Ausschuss mit mehreren VertreterInnen verschiedener Parteien, die dann besprochen haben, was die zukünftige Herangehensweise zur Verhinderung von Femizid sein soll. Allerdings haben wir ja jetzt seit kurzem eine neue Regierung mit dem rechtsextremen Geert Wilders. Und ich muss sagen, ich fürchte, Frauenrechte stehen wahrscheinlich nicht ganz so hoch in seiner Priorität.
Hey, liebe Sarah, danke für deine Geschichte aus den Niederlanden. Schließlich sollten wir nicht vergessen, auch in Deutschland stirbt fast jeden dritten Tag eine Frau, getötet von ihrem Partner oder Ex-Partner. Sarah Tickhart berichtet aus den Niederlanden für das Netzwerk Deine Korrespondentin. Das Netzwerk will Frauen auf der ganzen Welt sichtbar machen. Das könnt ihr in den Shownotes weiter nachlesen. Wie sehr seid ihr eigentlich von dem Sexismus genervt, der uns im Alltag auf Schritt und Tritt begegnet? Silke Burmeister jedenfalls regt sich richtig darüber auf. Hier ist sie mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße.
So, ich nun wieder. Und wenn ich nicht bereits auf 180 sein sollte, werde ich es gleich sein. Kamala Harris lacht zu laut. Zu doll, zu offensichtlich. Ich wiederhole, eine Frau lacht zu was? Zu deutlich. Na, wer sagt das wohl? Frauen oder Männer? Ach, ich liebe diesen Vorwurf. Offenbart er doch mal wieder alles, was Männer so aufbieten müssen, wenn ihre Macht droht, weniger zu werden. Und ja, sollte eine Frau Präsidentin der USA werden, dann lässt sich das schon als Zugewinn weiblicher Macht verstehen und damit gibt es in der Tat mehr Raum für weibliche Deutungshoheit, mehr Raum für ein anderes Verständnis von Macht, Verantwortung, Miteinander. Was also, was muss man tun, um davor zu warnen? Man muss der Frau unterstellen, sie sei ihres Amtes nicht gewachsen. Entsprechend ist der Vorwurf gegenüber Kamala Harris, sie nutze ihr Lachen, um Unsicherheiten wegzudrücken und Interviewer, deren Fragen sie nicht beantworten kann, als blöd dastehen zu lassen. Das mag sein. Kluger Move, würde ich sagen. Und vor dem Hintergrund, dass Kamala Harris als Bezirksstaatsanwältin und Senatorin von Kalifornien extrem erfolgreich war, sie den Ruf hat, durch bohrendes Nachfragen ihr Gegenüber nicht aus den Fängen zu lassen, wird sie in der Lage sein, sich inhaltlich ausreichend auf das Amt und seine Sachthemen vorzubereiten. Wir können uns also wieder beruhigen. Nicht beruhigen können wir uns ob der Waffen, mit denen ihre KritikerInnen schießen, denn ihre Streumunition trifft alle Frauen. Der Vorwurf, schallendes Gelächter sei nicht adäquat, entspringt der Idee, es gäbe jemand, der entscheiden kann, welches Verhalten für uns adäquat sei. Und während es sich auch in Deutschland lange Zeit für Frauen nicht ziemte zu lachen, ohne dies hinter einer Hand zu verbergen, lachen wir mittlerweile wann und so laut wir wollen, sogar in der Öffentlichkeit. Als vor rund 20 Jahren der Boom der Comedians im deutschen Fernsehen losging, offenbarte er eins: Frauen haben auf der Bühne, von wo aus die Nation ins Lachen gebracht wird, keinen Platz. Das Publikum war männlich wie weiblich, aber auf der Bühne war das Lachauslösende etwas männlich. Das heißt, es hing ein Penis dran. Es gab auch damals schon komische Frauen. Frauen, die das Potenzial haben, ihr Gegenüber ins Lachschütteln zu witzeln. Dahin, dass die Tränen kommen und die Beine zusammengekniffen werden müssen, damit die Blase zubleibt. Diese Frauen gab es immer. Nur, es gab kein männliches Publikum dafür. Männer möchten nicht über Frauen lachen. Sie haben Angst vor Frauen, die sie zum Lachen bringen, denn Lachen ist Hingabe. Wer lacht, gibt Kontrolle ab. Über die Regung, den Körper, den Geist. Lachen öffnet. Den Mund, das Gesicht, die Körperhaltung. Und wer lacht, kann sich nicht verteidigen, kann keine Haltung wahren, kann nicht zum Angriff, zur Verteidigung bereit sein. Wer lacht, liefert sich aus. Möchten Männer einer Frau ausgeliefert sein? Nein. Wenn es nicht so traurig wäre, wäre das ganz schön lustig. Und ja, es ist lustig. Mein Gott, sind die lächerlich.
Danke, liebe Silke. Wenn du dich ärgerst, haben wir wenigstens noch was zu lachen. Außerdem gibt es ja auch Sachen, über die wir uns richtig freuen können. Zum Beispiel über diese gute Nachricht. Habt ihr schon mal von den Omas gegen Rechts gehört? Ja, sie nennen sich tatsächlich so, diese Frauen. Vor 6 Jahren hat sich die Organisation gegründet, um gegen Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit aufzustehen. Und stellt euch vor, inzwischen gibt es 200 Gruppen mit mehr als 30.000 Mitgliedern von den Omas gegen Rechts. Am vergangenen Wochenende haben sich die Omas zu ihrem ersten Bundeskongress getroffen, um den Zusammenhalt in ihren Gruppen zu stärken. Unsere zentrale Botschaft ist, dass wir aus der Vergangenheit gelernt haben sollten, verkünden die Omas. Wir wollen für unsere Kinder und Enkel einen freiheitlichen Rechtsstaat bewahren. Nicht zufällig hat die Initiative ihren Bundeskongress nach Erfurt verlegt. Denn in Thüringen sind bald Landtagswahlen und die AfD ist dort richtig stark. Deshalb wollten die Omas dort Flagge zeigen, sagen sie. Ihr Motto: Du darfst nicht schlafen in der Demokratie, sonst wachst du in der Diktatur auf. Und übrigens, bei den Omas kann jede mitmachen, egal wie alt sie ist. Und auch Opas sind sehr willkommen. So. Das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Doch ich will euch nicht gehen lassen, ohne euch etwas von der nigerianischen Schriftstellerin und Feministin Chimamanda Ngozi Adichie mitzugeben. Sie sagt: Das Problem mit dem Geschlecht besteht darin, dass es vorschreibt, wie wir sein sollen, anstatt anzuerkennen, wie wir sind. Stellen Sie sich vor, wie viel glücklicher wir wären, wie viel freier wir wären, unser wahres, individuelles Selbst zu sein, wenn wir nicht die Last der Geschlechtererwartung tragen würden. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion: Bascha Mika und Beate Bickelhaupt. Produktion: Alexandra Schaller. Rubriken: Silke Bohmeester und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.